Schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Herzlich willkommen zurück. Ja, wir stehen kurz vor den Osterferien. Ich weiß nicht, je nach Bundesland sind die, glaube ich, ein bisschen anders. Aber die Besonderheit, dass kommende Woche Freitag ein Feiertag ist und Montag auch, ist ja zumindest so, dass alles so ein bisschen ruhiger ist. Ich hatte auch schon immer gesagt, Ostern ist mir fast noch lieber als Weihnachten, weil ich so diese diesen Jahreswechsel, Feiertage, so dieses zwischen den Jahren auch sehr schätze, weil alles irgendwie so ein bisschen ruhiger ist. Ostern ist ja eher so, wenn wir den Karfreitag ausnehmen, mehr so Euphorie. Das Wetter ist schöner, es wird Frühling, momentan, also hier in München, ich weiß nicht, ist glaube ich überall so ein bisschen zeitversetzt, je nach Witterung oder je nach Klima. München ist ja eigentlich ein Bergdorf. Ja. Wir sind auf über 550 Höhenmetern. Also deswegen glaube ich, sind wir wahrscheinlich eher ein bisschen später dran mit dem Grünwerden. Aber man sieht es jetzt schon und das Wochenende soll warm werden. Es wird so, alles so richtig rausballern. Und ja, mir geht es ja immer so, ich kann mir im Sommer einfach überhaupt nicht vorstellen, dass jemals wieder diese Blätter nicht an den Bäumen sind und alles so kahl ist. Es ist einfach, ich denke mir jeden Sommer, dass dieses Jahr nicht. Und wenn dann so das letzte Blatt gefallen ist, dann kann ich mir diesen ganzen Winter einfach nicht mehr vorstellen, dass das alles wieder irgendwann komplett grün ist. Also ich bin da so ein bisschen, keine Ahnung. Auf jeden Fall stehen wir irgendwo so vor verlängerten Wochenenden, Ferienwochen, Ferienzeit. So diese Zeit, wo man auch mal jemand sagen kann, oh, nächste Woche ist schlecht, ja, da bin ich ein paar Tage weg, weil da ist ja Feiertag. Ach ja, klar. Na, oder die Woche danach. Zumindest auch ein super langes Wochenende von Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Und ja, ich muss Ostern, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, so an meine Kindheit denken, als man ja noch ans Christkind geglaubt hat und an den Osterhasen. Und so in meiner Kindheit habe ich immer so eine Erinnerung, muss dazu sagen, meine Kindheit, da gab es noch nicht Netflix, da gab es noch nicht Privatsender, da gab es ARD, ZDF, Bayern 3, vielleicht noch irgendwie Österreich haben wir hier in München noch empfangen, ORF 1 und ORF 2, das war es dann aber auch so ziemlich. Und ich habe das jedes Jahr gehasst, so dieser Karfreitag, wenn dann auch noch schlechtes Wetter war, wenn es dann noch geregnet hat und kalt war plötzlich wieder. Und dann dieser Karfreitag und da lief im Fernsehen nur das traurigste Zeug. Nur so absolutes Horror-Drama, depressionsfördernd. Oh, ich fand das furchtbar. Ich fand es ganz, ganz schlimm. Man hat sich's halt angeschaut. Ja. Es war halt so, Urlaub ist man da nicht gefahren. Der stand dann erst im Sommer an. Und dann ist man da, hat man sich irgendwie durch diesen Tag gequält. Und ich fand das so grässlich. Dann war dieser Samstag, da konnte man dann plötzlich einkaufen gehen und es war irgendwie so normal, die Leute waren wieder draußen und dann kam dieser Ostersonntag. Ich habe das schon oft erzählt, glaube ich, wer den Podcast schon länger hört, aber ich liebe dieses Sonntag-Montag-Ding, weil der Sonntag ist ein Sonntag und irgendwie weiß man an diesem Sonntag, ey, den gibt es diesmal doppelt, das ist Sonntag-Sonntag quasi, ja, weil Ostermontag erwartet niemand was von einem. Das ist so, wenn man so ist wie ich, trotzdem arbeitet. Aber es ist ein anderes Arbeiten, weil man hat halt überhaupt keinen Außenkontakt. Ja. Man macht ja nur so Dinge, die man halt so am Schreibtisch macht, aber da ruft niemand an, man muss niemanden anrufen. Man hat in der Regel keine Meetings. Also ich zumindest nicht, weil ich anderen Leuten nicht dann aufbürde, nur weil ich arbeite, dass die jetzt plötzlich auch Meetings haben müssen. Aber das ist irgendwie so, man ist so aus der Zeit und dann ist alles plötzlich wieder fröhlich und dann, ja, die Auferstehung. Und wenn man jetzt mal so kirchliche Erklärung in Betracht zieht, aber davon mal abgesehen, es ist einfach so, dann ist alles wieder irgendwie lustig und wenn man Glück hat, ist sogar das Wetter schön. Und das ist für mich immer so eine Parallele zum Leben letztlich auch, weil es ja genau so ist. Ja, man hat so diese Karfreitage sozusagen, die mal trist sind, die mal grau sind, die dunkel sind, die irgendwie ja einfach nicht schön sind. Und dann hat man danach wieder diese Phase, dieses Durchatmen, dieses schöne Gefühl, dieses Tolle. das dann auch gleich noch doppelt, wo man sich dann so, ja, mal entspannen kann, glücklicher sein kann, fröhlicher sein. Das ist letztlich ja immer so. Das eine bedingt immer das andere, ja. Warum feiert man dann plötzlich, dass alle wieder hier rausgehen und Spaß haben? Ja, weil es davor halt nicht so war. Es ist für uns letztlich immer schlimm, wenn alles irgendwo so eine Flatline ist, ja. So eine Flatline im Schlechten ist natürlich das Allerschlimmste, ist so der Worst Case, aber so eine Flatline, dass alles super gut ist, gibt's im Leben ja eh nicht, würde uns, glaube ich, in den Wahnsinn treiben. Wir wünschen uns natürlich immer mehr so ein Stückchen, ein bisschen mehr von der guten Seite und weniger von der schlechten Seite, auch wenn wir vielleicht verstandesmäßig wissen, dass das eine das andere bedingt. Und dann muss ich Ostern immer noch dran denken. So am Ostersonntag sind meine Eltern mit mir immer so ein bisschen rausgefahren aus München, so ins Outback. Und da sind wir dann so im Wald spazieren gegangen und da hatten wir dann Ostereier gesucht. Und es war auch immer viel zu finden, Schokoeier in erster Linie. Süßigkeiten jeder Art, keine Ahnung, so genau. Also man hat da so gesucht und gesucht und hier unter die Äste geschaut, unter die Büsche geschaut und hat sich dann gefreut, ja, weil den Osterhasen, den gab es, das hat man einem, wurde einem gesagt, also war das so und da waren die Eier, also gibt es den Osterhasen. Als Kind erkennt man natürlich nicht den Zusammenhang, dass der Osterhase jetzt wahrscheinlich keine Milka-Eier im Supermarkt kauft, um sie dann im Wald zu verstecken, aber so in der Welt, die man als Kind lebt, den Osterhasen gibt es und der Beweis ist, da sind auch Eier. Und ich kann mich bis heute so gut an diesen Osterspaziergang erinnern, als ich das erste Mal bemerkte, als ich so ein Ei gefunden habe, dass sich das bewegte. Und ich dachte mir, boah, wieso bewegt sich das? Ist ja gar nicht windig. Ja, der Wind würde jetzt auch nicht so ein Schokoei am Boden bewegen. Komisch. Und dann gingen wir so weiter. Und dann habe ich wieder ein paar Eier gefunden und dann habe ich wieder eins gesehen, es hat wieder gewackelt. Ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Ich konnte mir das nicht erklären. Und als ich so kurz davor war zu denken, da muss der Osterhase ja ganz in der Nähe sein, habe ich plötzlich gesehen, wie mein Vater so ein nächstes Schokoei aus der Tasche zieht und es so ein paar Meter entfernt auf den Boden wirft. Und damals dachte ich, oh mein Gott, mein Vater hat die ganzen Eier hier verteilt, das war gar nicht der Osterhase. Boah, und jetzt habe ich das zufällig bemerkt. Aber das wäre ihm jetzt sicher unangenehm. Ich tue so, als hätte ich nichts gemerkt. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe komischerweise nie mit meinem Vater darüber gesprochen. Ich habe das auch ganz lange vergessen gehabt. Ich weiß bis heute nicht, was heißt, ich bin mir eigentlich relativ sicher, ich muss es so umsagen, ich bin mir relativ sicher, dass mein Vater irgendwann gedacht hat, okay, der Kleine, der ist jetzt alt genug, ich kann ja nicht jedes Jahr dem erzählen, hier der Ostereier verteilt Schokoeier im Wald, ja, irgendwann kommt ein Alter, da werden ihm dann die anderen Kinder spätestens sagen, bist du dumm, den gibt's gar nicht. Also soll man ihm das jetzt einfach sagen oder lasse ich es ihm einfach merken, lasse ihn quasi selber draufkommen, dass ich die Eier da verstecke, ich weiß es nicht. Ich vermute es. Ich glaube nicht, dass es so ein Versehen war plötzlich. Er wollte das einfach irgendwo auf eine Art beenden, vermute ich, dass mir klar wird, okay, das ist eben nicht der Osterhase, das ist ein Märchen. Das sind die Eltern, die das stellvertretend machen. Keine Ahnung. Aber immer wenn ich an diese Geschichte denke, wird mir auch eins immer wieder komplett klar. Nämlich, wenn wir etwas glauben, dann ist es für uns so. Kann man natürlich sagen, ja, wollen wir das jetzt wirklich hier, Kinderwelt, ja, aber es ist so, unser Kopf glaubt, es gibt den Osterhasen, da liegt ein Ei, also gibt es den Osterhasen, hier ist auch noch der Beweis. Wir sehen es, also ist es so. Und das ist dann einfach ein klares Gesetz, Osterhasen gibt es. Und so einfach, wie man einem Kind sagen kann, das ist so, genauso einfach kann man eben auch was anderes an die Stelle setzen, nämlich den gibt's nicht. Hier, guck, ich lege die Eier hin, ich bin das, also den gibt's nicht. Schalter umgelegt. Und jetzt sagt jeder, ja, das ist ja klar und irgendwann erfahren die Kinder, es gibt kein Christkind und das machen die Eltern und Ja, eine Weile ist es vielleicht so, dass es Kinder noch denken, das machen die Eltern stellvertretend und dann versteht es irgendwann, es muss ja auch irgendwann verstehen, weil irgendwann hat man dann selber Kinder und dann muss man ja denen die Geschenke hintun und denen erzählt man dann am Anfang auch, das ist das Christkind. Aber es ist so stellvertretend für so vieles, weil letztlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dieses einfache Schalter umlegen, es ist so oder es ist so, geht uns ja als Erwachsenen immer noch so. Wir merken es ja jeden Tag und oft merken wir es auch gar nicht, dass wir einfach komplett manipulierbar sind. Weil wenn jemand uns Glauben macht, dass etwas so ist, dann glauben wir es. Die Beweise dazu, die suchen wir uns meistens selber, um das noch zu untermauern. Da muss der andere meistens gar nichts mehr dafür tun. Und es funktioniert im Guten wie im Schlechten. Dass das in der Erwachsenenwelt genauso ist, ist ein super Beispiel, was da momentan in den USA passiert ist. Keine Sorge, ich werde nicht politisch. Es ist einfach nur ein absolut gutes Beispiel dafür. Stellt sich also ein Präsident hin und sagt, ich haue jetzt die Zölle so unendlich hoch, dass hier der komplette Welthandel erstmal zusammenbrechen wird. Und was passiert? Die Börsenkurse crashen runter, noch bevor das überhaupt in Kraft gesetzt ist. Einfach nur, weil er das gesagt hat und die haben das geglaubt. Also gehen erwachsene Männer und Menschen her und sagen, oh mein Gott, da müssen wir jetzt hier Notverkäufe, Panikverkäufe machen, da muss dies, das, jenes, da werden Unternehmen anders bewertet und stürzen die ganzen Kurse ein. Nur weil alle glauben, das wird jetzt so sein. Erwachsene Menschen, studierte Menschen, Leute, die Ahnung davon haben, die von sich behaupten, sie verstehen die Märkte und sie verstehen alles, sie können alles und sie sind die Schlauesten. Und dann ein paar Tage später sagt der gleiche Mensch, der gleiche Präsident, ach ja, ich setze das jetzt erstmal für 90 Tage alles aus. Und boom, gehen die Aktienkurse wieder durch die Decke, oder zumindest erholen sich, gehen wieder nach oben, weil erwachsene Menschen sagen, ach ja, das ist jetzt ausgesetzt, also passiert ja jetzt erstmal 90 Tage nichts, nur dann können wir die Kurse auch wieder hochfahren. Dann verhalten wir uns jetzt so, dass die Kurse wieder nach oben gehen. Erwachsene Menschen. Und wir vergessen immer, dass wir so leicht zu beeinflussen sind. Das ist so leicht. Und es ist so schwer, sich dagegen zu wehren oder sich dagegen immun zu machen. Es gelingt fast nicht. Das ist ein unheimlich schwieriger, eine schwierige Verteidigung. Das ist so ganz einfach, wenn heute jemand auf der Straße läuft und jemand geht hin und sagt, boah, der Anzug, das Kleid, das steht Ihnen aber, das war Wahnsinn, Sie sehen gigantisch gut aus, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dann geht dieser Mensch glücklich davon, der geht ins nächste Meeting, ins nächste Restaurant, wo auch immer hin, der wird eine Ausstrahlung haben, dass alle Leute niederknien in Gedanken und denken, boah. Und wenn ich zu dem gleichen Menschen stattdessen sage, Entschuldigung, dass ich Sie anspreche, aber was Sie da anhaben, das sieht ja wohl wirklich scheiße aus. Schämen Sie sich nicht so, auf die Straße zu gehen? Sind Sie eigentlich noch ganz dicht? Dann wird dieser Mensch komplett verunsichert, komplett verschreckt, den ganzen Tag sich so benehmen, dass sich jeder denken würde, der ist irgendwie komisch. Nur wegen einem Satz, wegen einer kurzen Aussage, die komplett unfundiert ist in der Regel, weil die meisten Aussagen, die uns pausenlos treffen, sind ja unfundiert. Ja, wenn Leute uns sagen, meinst du, das funktioniert wirklich? Schon sind wir verunsichert. Ja, bisher hat es ja nicht so funktioniert, was du machst. Boah, sofort denken wir, dann wird es auch nie funktionieren. Klar, dieses Thema hatte ich schon oft und es ist auch, man weiß es auch, aber man muss sich das immer wieder bewusst machen, dass man in diese Falle pausenlos bereit ist zu tappen, wenn irgendjemand sagt, es ist so oder es ist so. Ja, jetzt warten Sie natürlich auf die kompetente Lösung. Wie schalte ich das ab und immunisiere mich komplett dagegen? Die schlechte Nachricht ist, das wird nie funktionieren. Das wird nicht funktionieren, weil wir diese Beeinflussung selten abstellen können. Die wenigsten Menschen sind so drauf, dass sie sagen, es ist mir so komplett egal, was irgendjemand sagt. Ich mache mein Ding, interessiert mich nicht. Wenn ich so drauf bin, dass es mir wirklich nichts was anhaben kann, dass es mir völlig wurscht ist, ja, dass es mir einfach wirklich egal ist, wenn ich so drauf bin, dann bin ich meistens generell menschlich so gestrickt, dass ich trotzdem nicht unbedingt das geilste Leben damit haben werde, weil ich dann einfach irgendwo extrem viel unterdrücken muss. Und es macht es nicht schöner und es macht es nicht besser. Aber wie gehen wir denn jetzt dann damit um, wenn jemand kommt und sagt, hey, du wolltest doch abnehmen. Hey, was mit deinen Haaren los? Meinst du, das steht dir? Passiert jetzt nicht so oft. Klar. Aber diese subtileren Dinge, dieses, wenn man irgendwas erzählt und dann kommt dieses berühmt-berüchtigte Unwort, mein berühmt-berüchtigtes Unwort, das ich so sehr hasse. Ja, aber. Ja, aber denkst du, dass das funktioniert? Ja, was ich gerade vorhin aufgezählt habe. Diese ganzen kleinen, subtilen Dinge, die brutalerweise auch meistens noch nicht mal böse gemeint. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, dass 50% der negativen Sachen, die uns um die Ohren gehauen werden jeden Tag, 50% davon unterstelle ich, sind wirklich aus manipulativer Absicht, weil der andere irgendwas erreichen will, was auch immer. Vorteil ziehen, wenn er jemanden ausbremst, ihn überholen. Sehr häufig glaube ich auch, ihn festzuhalten. Festzuhalten im Sinne von, der will nicht, dass ein anderer besser ist als er. Ja. Die Leute, ich rede jetzt mal nicht von Familie und engsten Freunden, weil da ist es dann, sollte es wirklich nicht sein, aber so ein Umfeld, das will nicht, dass man plötzlich Erfolg hat. Das will nicht, dass man plötzlich aufhört zu rauchen. Das will nicht, dass man plötzlich abnimmt. Das will nicht, dass man plötzlich regelmäßig Sport macht. Das wollen die nicht. Nicht, weil sie einem bös gesonnen sind, sondern weil sie es selber nicht hinkriegen, weil sie sich selber nicht aufraffen können und weil sie deswegen, die wollen die Gruppe statisch halten. Ja, wenn jemand aus einer Gruppe ausbricht, weil er plötzlich irgendwas macht, was die anderen auch gerne machen würden oder sie wissen, dass sie das eigentlich machen müssten auch, aber sie machen es nicht, ob aus Faulheit, ob aus Unlust, ob aus Unbequemlichkeit, ob aus was auch immer der Grund ist, eine Gruppe möchte nicht, dass ein anderer da plötzlich ausbricht und sich abhebt, indem er irgendwas macht, was die auch gerne machen würden. Und 50% aller negativen Dinge sind einfach nur dahingesagt. Einfach nur so mal rausgehauen, weil wir von klein auf darauf programmiert sind, immer das Haar in der Suppe zu finden, immer dieses Aber auszupacken, immer zu sagen, ja, aber. Aber dies, aber das, aber jenes. Und es ist extrem schwer, sich dagegen zu wappnen. Je instabiler, je angreifbarer man ist, ich habe ja schon öfter mal dieses Beispiel gebracht mit diesem Garten, ja, mit diesem Zaun, wo man darauf achtet, da über diesen Zaun hat niemand was zu werfen, kein Unkrautsamen, kein Müll, nichts. Das sind alles so Bilder, die einem oder die mir dabei helfen, damit umzugehen. Aber das Problem ist, je wackeliger man selber noch ist, ja, je intensiver man gerade noch an irgendeiner Umsetzung arbeitet, umso anfälliger ist man natürlich. Ist klar, wenn ich heute sage, ich fange jetzt an mit Sport und dann gehe ich das erste Mal trainieren, dann gehe ich das zweite Mal trainieren und dann gehe ich das dritte Mal trainieren. Wenn dann jemand sagt, ja, das ist schon, da hast du dir was vorgenommen, das willst du jetzt echt, dreimal die Woche willst du jetzt trainieren gehen, boah, das ist aber schon, boah, da bin ich mal gespannt, das ist nicht einfach. Dann trifft uns das natürlich extrem härter, als wenn man seit Jahren trainiert. Ja, wenn heute zu mir jemand sagt, was, echt, dreimal die Woche, tust du dir das echt an, das prallt an mir ab, das interessiert mich 0,0, nicht weil mir alles wurscht ist, sondern weil ich mich so etabliert habe, damit regelmäßig Sport zu machen, dass da keine Diskussion offen ist. Ja, es trifft uns immer dann, und das müssen wir uns im ersten Schritt bewusst machen, es trifft uns immer dann, wenn wir uns selber noch nicht 100% sicher sind. Das ist auch okay. Ja, wenn man heute eine Geschäftsidee entwickelt oder einen Plan entwickelt, abzunehmen oder einen Plan entwickelt, fit zu sein oder einen Plan entwickelt, sein Business zu ändern, sich einen neuen Job zu suchen, ja, sein Leben in irgendeiner Form zu ändern, ist man sich am Anfang nie 100% sicher. Man hat einfach diese eigenen Zweifel. Ja, man hat ja mit dem eigenen Kopf genug zu tun. Er sagt, ja, willst du es wirklich? Wollen wir uns das wirklich antun? Ist es nicht zu anstrengend? Wollen wir das nicht lieber morgen machen? Wollen wir nicht lieber nur die Hälfte machen? Ja. Und man ist sich auf der einen Seite nicht zu 100% sicher, ob man es wirklich schaffen wird, ob es wirklich funktionieren wird, was man davor hat. Und auf der anderen Seite kämpft man die erste Zeit ja gegen den eigenen Kopf, der einen dauernd davon abhalten will, irgendwas zu ändern. Und wenn dann jemand von außen kommt und sagt, ja, meinst du, dass das wirklich funktioniert? Naja, es hat jetzt einmal geklappt, aber ja, hoffentlich geht es auch so weiter. Dann sind wir da komplett offen. Wir saugen das auf. Unser Kopf sagt, siehst du, habe ich dir gleich gesagt. Und unsere Emotion läuft amok und wird in der Regel total wütend. Und diese Wut bremst uns aus. Das ist auch wieder so ein Mechanismus von unserem Kopf. Werd mal richtig schön wütend auf den anderen, der jetzt hier blöd kommt. Weil, Klammer auf, du hast ja selber auch Zweifel, Klammer zu. Und das macht uns so angreifbar. Diese Phase, wo wir selber nicht 100% sicher sind und wo wir noch nicht für uns selber etabliert haben, dass es funktioniert wird. Und wenn wir nicht mit Wut reagieren, dann reagieren wir eben mit Niedergeschlagenheit. Ach ja, der sagt das auch und oh, wieso ich mich da jetzt wieder und vielleicht hat er ja recht und es nagt dann so an einem. Und deswegen muss man sich klar machen, wenn wir uns selber mit etwas noch nicht 100% sicher sind, ist der beste Schutz, so viel wie möglich für sich selber zu behalten. Wenn wir uns etablieren, für uns selber etablieren, dann entwickeln wir immer mehr Stärke. Und selbst dann sind wir angreifbar. Mich wird heute niemand mehr aus der Bahn schubsen, wenn er sagt, und ich rede jetzt nicht, ich habe mein Leben lang viel Sport gemacht, also das Training war für mich immer, seit ich 6 Jahre alt bin, Bestandteil meines Lebens. Aber ich hatte auch eine Phase drin, wo ich das nicht konnte und wo ich dann vor 2 Jahren, ziemlich genau vor 2 Jahren kam ich aus der Reha nach meinem Unfall und da fing ich ja wieder an mit Sport. Und da war ich durchaus angreifbar, wenn jemand gesagt hat, ja, hältst du das durch und das ist schon hier und 3-mal die Woche und meinst du wirklich, und es ist nicht zu viel jetzt gleich am Anfang, sind auch so Sprüche, ne, mach doch erstmal langsam. Und der Kopf sagt, ja, ja, ich habe doch gesagt, der hat völlig recht, mach erstmal langsam, ist viel zu viel. Aber wenn jetzt jemand das in Frage stellt, es greift mich nicht an. Aber ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Es könnte auch jemand zu mir sagen, naja, dafür, dass du jetzt 2 Jahre 3-mal die Woche trainierst, da sieht man aber wenig. Das würde mich durchaus treffen. Nicht, weil ich jetzt so eitel bin. Ja, doch auch, weil ich so eitel bin. Und mir selber einbilde, dass es die 2 Jahre schon extrem viel gebracht haben. Aber auch, weil natürlich gleich wieder dieses Infragestellen, ist das richtig, was man tut? Macht man es falsch? Macht man zu wenig? Hätte man es anders machen müssen? Und wie schütze ich mich dann dagegen? Man widerspricht meistens im ersten Reflex dem anderen und sagt ja, aber und fängt an zu erklären dies, das, jenes. Das ist auch völlig okay. Meistens kommt man damit nicht weit, weil ein Aber-Diskutierer, der mit einem auf der Aber-Ebene diskutiert, da hat man relativ wenig Chancen, irgendwas zu überzeugen. Weil es wird immer kommen, ja, du hast ja recht, aber. Ja, das ist ein gutes Argument, aber. Ne? Aber. Wie schütze ich mich jetzt vor diesen Einflüssen? Und mein Weg dazu ist, das ist auch wieder, wie ich schon oft gesagt habe, ich bin hier nicht Mr. Super, der, egal was irgendjemand zu mir sagt, mir das völlig scheißegal ist, mich überhaupt nicht interessiert, ich keine Sekunde drüber nachdenke, es mich noch nicht mal ein müdes Lächeln kostet, wie man so schön sagt, bin ich nicht. Ich gehe auf die Art damit um und das ist was, was ich Ihnen an Hand geben möchte, das mal auszuprobieren. Gehen Sie mit sich selbst in die Diskussion, nicht mit dem, der Ihnen irgendwas in Frage stellt, egal was es ist, geschäftlich oder privat, Ihr Leben betreffend. Gehen Sie nicht in die Diskussion mit demjenigen, der das sagt. Schauen Sie, dass Sie aus dem Gespräch so schnell wie möglich rauskommen. Wenn es irgendwo im Business ist, wenn jemand das gezielt einsetzt, diskutieren Sie es nicht. Sie dürfen dem anderen das Gefühl vermitteln, dass es Sie nicht trifft. Sie können das, wenn es auf einer privateren Ebene ist, kann man später sagen, pass auf, das finde ich nicht so schön. Man kann es auch direkt sagen. Ich habe das innerhalb der Familie. Mein Vater hat viel in Frage gestellt, was ich getan habe. Da habe ich durchaus immer gleich gesagt, ich finde es nicht schön, wenn du sowas sagst, weil das trifft mich auf eine Art, die wehtut, die mich beschäftigt, die einfach unschön ist. aber ich habe es nicht ausdiskutiert. Und das ist was, dieses Ausdiskutieren ist relativ wenig zielführend. Gehen Sie mit sich selber in die Diskussion. Überprüfen Sie für sich selbst. Ich nehme jetzt mal ein ganz plattes Beispiel. Der gesagt hat, dein Anzug sieht ja furchtbar aus, wie kannst du so auf die Straße gehen, schämst du dich nicht? Überprüfen Sie selbst, wie Sie Ihren Anzug finden. Und nicht, was der andere dazu gesagt hat. Denn in letzter Konsequenz ist das einzig Entscheidende, wie Sie selber das finden, was Sie gerade tun. Das ist der einzige Maßstab. Und wenn Sie es mit sich selber ausdiskutieren, Ihre Geschäftsidee, die gerade in Frage gestellt wurde, Ihr Abnehmkonzept, Ihr Sportprogramm, Ihr was auch immer, irgendjemand Ihr Aussehen, Ihre Frisur, egal, in Frage gestellt hat, besprechen Sie es mit sich selber. Also Sie können zum Beispiel zu dem Ergebnis kommen, dass Sie sagen, okay, vielleicht ist wirklich noch wenig zu sehen von meinem Plan, von meiner Umsetzung. Kann ich denn irgendwo noch mehr tun? Sollte ich mehr tun? Sie müssen aber nicht zu dem Ergebnis kommen, dass der andere recht hat. Sie können auch sagen, nee, der hat nicht recht. Diskutieren Sie es mit sich selber. Überprüfen Sie Ihre Idee, Ihren Plan, Ihr Vorhaben. Gehen Sie es mit sich selber durch. Denn Sie haben das ja schon öfter gemacht. Sie haben ja dieses Ding schon selber ins Rollen gebracht für sich. Machen Sie es einfach wieder. Stellen Sie sich wieder hin. Wieso habe ich denn angefangen, das so zu machen, was ich jetzt mache, was jetzt irgendjemand in Frage gestellt hat? Das hat ja einen Grund. Und dann bestätigen Sie sich selbst. Es ist völlig sinnfrei zu warten, von der Außenwelt bestätigt zu werden. Diese Bestätigung, die werden Sie nie kriegen. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Erwarten, wenn man denkt, irgendwann kommen alle und sagen, boah, das ist so geil, das ist so toll, boah, du hast so recht, du bist so gut, du bist so schlau, boah, boah, boah. Einige wenige, der engere Kreis wird einem das sagen, ernsthaft, weil sie es auch so sehen. Aber prinzipiell, diese ganze Welt, die wartet nicht drauf, einen dafür zu loben. Und wenn man da zu lange drauf wartet, wartet und wartet, dann kommt irgendwann unter Umständen eine Phase, die noch schlimmer ist. Wenn man nämlich die Anerkennung für das Gute, das man vermeintlich für sich selber macht, nicht bekommt, gehen manche Leute dazu über und versuchen dann eine Anerkennung für ein Leid zu kriegen, das sie haben. Und das werden sie auch nicht kriegen. Weil diese Welt auch nicht darauf wartet, jedem zu bemitleiden, so hart es ist, aber es ist leider so. Das heißt, in erster Linie müssen Sie immer mit sich selber ins Reine kommen. Sie dürfen sich selber total gut finden, total schlau finden, total clever, total schön, total sportlich, egal was. Sie dürfen das. Denn wenn Sie sich selbst so sehen und wenn Sie für sich selbst immer wieder das tun, was Sie tun, für sich selber bestätigen können, dann wird es funktionieren, weil sie es dann automatisch anziehen, weil sie dann danach leben, weil sie in dieser Gewissheit leben. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt. Je mehr sie mit sich selbst in diese Klarheit kommen, je mehr sie mit sich selbst im Reinen sind, dann werden sie irgendwann feststellen, dass sie immer weniger irgendwelcher Sprüche bekommen, die irgendetwas in Frage stellen, was sie tun. Denn sie bauen mit der Zeit eine Aura auf, da kommt einfach keiner mehr auf die Idee. Kennt das so im kleineren Beispiel? Ich höre mich von Leuten, die sagen, oh, und da hat mich einer hier im Supermarkt angerempelt, der hat sich in der Kasse vor mich gedrängt, der hat mich hier beschimpft, der hat mich hier komplett angeschrien, nur weil ich hier irgendwie angeblich ihm hier zu nah an ihm vorbeigefahren bin, der hat mir aufs Auto geschlagen. Der hat mir hier im Job, der hat mich hier rund gemacht, der hat mir hier dies unterstellt. Und es gibt Menschen, denen passiert das pausenlos. Und ich habe immer das viele, viele Jahre überhaupt nicht verstanden. Und ich habe mir gedacht, das gibt es doch nicht, dass die immer solche Idioten treffen. Weil das ist diese Aura. Ich habe erfreulich wirklich wenig, die mir irgendetwas sagen, was so dieser manipulative Angriff, ob bewusst oder unbewusst, mir gegenüber sagen oder sich so verhalten. Nicht, weil es mir scheißegal ist, aber weil ich immer wieder, und das ist ein sehr langer Prozess, aber der ist natürlich Step by Step, aber jeder Step ist schon wieder einfach schöner als davor, Immer wieder, und das ist teilweise auch sehr anstrengend und es ist auch sehr mühsam, wenn man dann wieder 2 Stunden mit sich selber überlegt, ist es richtig, was ich da tue? Funktioniert das? Soll ich das so weitermachen? Ja. Aber es lohnt sich, denn das ist der größte Schutzschild. Wenn andere Menschen merken, dass sie mit dem, was sie tun, für sich selber klar sind, wenn sie für sich selber damit fein sind, wie man so schön sagt, dann sehen die keine Angriffspunkte. Und wenn die keine Angriffspunkte sehen, dann sehen die sie als stark an. Und dann kommt wieder dieses Naturgesetz, ja, jemand, der stärker ist, den greife ich nicht an, weil da könnte ich ja unterlegen sein. Also bin ich lieber ruhig oder bin ich sogar besonders freundlich, besonders umgänglich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Osterfest, jetzt schon mal, schöne Osterferien, was immer Sie da tun. Heute in einer Woche, da ist Karfreitag, da ist auch tatsächlich eine Podcast-Pause. Das heißt, wir hören uns, so Sie mir gewogen bleiben, was ich sehr hoffe, heute in 2 Wochen wieder, wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ihr, euer Peter Cavendish. Servus.